So, schönen guten Tag zusammen. Ich begrüße Sie zur Veranstaltung Algorithmen. Ich sehe da noch zwei Mädels auf der Treppe sitzen. Da sehe ich noch einen freien Platz. Könnten Sie einfach mal aufrücken, dass da ein Platz frei wird? Ich weiß, Sie halten den frei für jemand, aber der ist ja offenbar nicht gekommen. Ja, rutschen Sie einmal weiter. Und da war auch, habe ich da auch was gesehen? Können Sie da nochmal Platz machen? Okay. Eine ist da oben. Okay, so, wir haben inzwischen so die Grundlagen von Java kennengelernt. Sie müssten jetzt alle in der Lage sein, ein Programm zu schreiben, wo Sie Variablen deklarieren, wo Sie die initialisieren, wo Sie eine Schleife haben, entweder mit for oder mit while oder mit do while. Sie können Daten einlesen und ausgeben. Und wir wollen uns jetzt in dieser Woche etwas intensiver darum kümmern, was sich eigentlich hinter den Datentypen verbirgt. Also wir haben jetzt so einfach gesagt, ich hätte gerne eine Integer-Variable, aber was das letztendlich bedeutet und welche Konsequenzen das dann hat für den Programmierer, weil er gewisse Vorgaben jetzt einhalten muss. Aber wir wollen auch mal hinter die Kulissen schauen, was denn eigentlich in dieser berühmten Schachtel passiert, von der wir gesagt haben, da steht drauf, ich bin eine Integer-Variable und ich bin vom Typ Integer. Ja? Das heißt, in Java gibt es eine gewisse Menge von sogenannten elementaren Datentypen. Das sind die, die von Hause aus schon dabei sind. Später im Verlaufe dieser Veranstaltung werden Sie dann Ihre eigenen Datentypen definieren, aber wir beginnen jetzt einfach mal mit denen, die schon von Anfang an dabei sind. Und so ein Datentyp, also wie Boolean, Byte, Short, Int, Long, Float, Double und Char, solche Datentypen, die legen zunächst mal fest, welche Werte eine Variable überhaupt annehmen darf. Ja? Also die erste Implikation, wenn Sie einen Datentyp fixieren, ist der Wertebereich. Sind das jetzt die ganzen Zahlen? Sind das irgendwie Gleitkommazahlen? Sind das boolsche Werte? Sind das Zeichen und so weiter? Ja. Wie ist der Wertebereich festgelegt? So, das Zweite, was hier durch die Wahl des Datentyps festgelegt ist, das sind die Operationen. Also auf manchen Datentypen dürfen Sie eben addieren, auf anderen können Sie dividieren oder subtrahieren oder wie auch immer. Ja? Also je nach Wahl des Datentyps entstehen verschiedene Operationen. So, dann je nach Datentyp gibt es eine Vereinbarung, wie Sie die Konstanten schreiben dürfen. Wie dürfen Sie jetzt 3,1415 überhaupt schreiben? Ja? Also sowas nennt man Konstantenbezeichner. Konstantenbezeichner. So, diese drei Dinge, die muss jeder wissen, der programmiert, weil er sonst einfach nicht die richtigen Kommandos hintippt. So, und der vierte Punkt, das ist die Codierung. Das ist eigentlich etwas, was jetzt nur im Innern ja von Interesse ist, aber ich denke, für uns als Informatiker sollte es irgendwie zum guten Ton gehören, dass wir wissen, was eigentlich intern passiert, wenn wir jetzt eine Variable vom Datentyp int haben oder float oder char beispielsweise. Ja? So, und ich fange jetzt einfach mal mit den ganzen Zahlen an. Weil die natürlich von uns am meisten benutzt werden und weil wir da in Java direkt vier Datentypen haben, die also alle ganze Zahlen umfassen, aber ein unterschiedlich großes Intervall. Je nachdem, wie viel Platz wir spendieren in diesem Karton. Ja? Also, wir haben den Datentyp Byte. Der braucht nur 8 Bit. Und weil er nur diese 8 Bit hat, kann er auch nur ein ganz kleines Intervall von ganzen Zahlen einnehmen. Nämlich, er kann von minus 128 bis plus 127 Werte annehmen. Wenn Sie eine Variable haben vom Typ Byte. Ja, dieses Intervall, werden wir gleich merken, rührt daher, dass wir diese 8-Bit nutzen und damit können wir bis 2 hoch 7 minus 1 zählen. So, wenn wir jetzt doppelt so viel spendieren, also 16, dann haben wir den Datentyp Short. Da können Sie auch nur ganze Zahlen mit darstellen, aber das Intervall ist jetzt größer, nämlich von minus 32.768 bis plus 32.767. So, diese beiden Grenzen entstehen dadurch, dass ich eben 16 Bit zur Verfügung habe. Und in diesen 16 Bit, werden wir gleich sehen, wie man das anstellt, kann man eben ganze Zahlen darstellen. Und wir kommen eben bis 2 hoch 15 minus 1. Dadurch wird hier die obere Grenze festgelegt. Wenn wir jetzt ein Int deklarieren, ja, dann liegt das Java-Laufzeitsystem dafür einen Karton beiseite mit insgesamt 32 Bits, die da drin stehen. Und mit diesen 32 Bits können wir natürlich jetzt deutlich weiterzählen. Ja, Sie ahnen, ich komme also jetzt bis 2 hoch 31 minus 1. Ja, und das ist schon ziemlich viel. Das ist nämlich irgendwie in der Gegend von 2 Milliarden. Ja, und natürlich dann auch von minus 2 Milliarden, so ungefähr. So, und wenn das immer noch nicht reicht, dann brauche ich ein Long. Ja, da habe ich dann 64 Bit zur Verfügung und habe also dann ein Intervall, was also bis 2 hoch 63 minus 1 geht. Und das sind irgendwie, ich weiß nicht, 9 Fantastilliarden oder wie auch immer. Ich schreibe die jetzt nicht alle explizit hin. Okay, überlegen wir mal gerade, wie wir im Dezimalsystem ganze Zahlen hinschreiben. Ja? Also wenn wir irgendwo hinschreiben 7168, dann haben Sie alle schon in der Schule kennengelernt, diese Zeichenfolge 7168, die werten wir in unserem Kopf sofort aus als 7 mal 1000, ja? 1 mal 100, 6 mal 10 und 8 mal 1. Ja, das heißt also, wenn wir den Wert von dieser Zeichenfolge errechnen wollen, dann hat jede Position eine andere Wertigkeit und der Wert von, also wenn dieses jetzt hier einfach nur eine Zeichenkette ist, der Wert davon ist also 7 mal 1000, ja, plus 1 mal 100 plus 6 mal 10 plus 1 mal 1. Das ist einfach die Vereinbarung, wenn wir so eine Dezimalzahl hinschreiben. 8 mal 1. Ja? 7 mal 1000, 1 mal 100, 6 mal 10 plus 8 mal 1. So, jetzt sind wir ja aber hier, wie Sie ahnen, im Dualsystem. Ganz tief unten in der Maschine, direkt unter der Ölwanne, da haben wir nur noch Nullen und Einsen. Da haben wir viel Spannung, wenig, positiv, negativ, hell und dunkel, heiß und kalt. Wie auch immer wir das physikalisch realisieren, wir haben nur binäre Zustände und wir müssen jetzt irgendwie Zahlen durch eine Sequenz von Nullen und Einsen darstellen. Ja? Das heißt, wenn also jetzt jemand schreibt 1101 im Dualsystem, dann haben jetzt diese einzelnen Positionen, welche Gewichte, welche Potenzen hängen jetzt an den verschiedenen Positionen in so einer Dualzahl? Ja, die Zweierpotenzen. Das heißt, welches Gewicht, welcher Faktor ist hier an der letzten 1? Die 1. Welches hier? 2, 4, 8 und so weiter. Ja, das heißt also, der Wert von dieser Zeichenfolge ist jetzt, ja, 1 mal 8 plus 1 mal 4 plus 0 mal 2 plus 1 mal 1 ist 13. Nein, ist 13, ja. 8, 4 und 1 in 13. So, das heißt also, dieses hier Wenn ich das jetzt zu Basis 2 notiere, ist sozusagen im Dezimalsystem eine 13. So, und diese Sequenz von 0 und 1, das ist das, was jetzt im Innern dieses Kartons liegt. So, wenn wir da jetzt eine allgemeine Formel für aufstellen sollten, also wir haben jetzt irgendwie Digits, dn-1, dn-2 und so weiter, d2, d1, d0, das sind jetzt alles irgendwie duale Zeichen, entweder 0 oder 1, und wenn wir jetzt deren Wert ermitteln wollen, was ist das jetzt für eine Summe hier? Schauen Sie nicht ins Skript, schauen Sie einfach hier auf das, was ich schreibe. Also wir wollen den Wert einer Folge von Digits jetzt definieren. Das ist irgendwie die letzte Ziffer, die vorletzte Ziffer und so weiter. Die stehen da jetzt nebeneinander. Und ich behaupte mal, der Wert ergibt sich, wenn wir jetzt eine Summe bilden, über welche Produkte. Wer wird jetzt immer mit wem multipliziert? Diese DIs, die werden jetzt immer womit multipliziert? Womit wird das nullte DI multipliziert? Mit 2 auch I immer, ne? Können die anderen das nachvollziehen? 2 hoch I, wenn I jetzt von wo nach wo läuft? I läuft von wo? Beginnend bei? Bei 0 bis? Bis n minus 1. Also in der Informatik läuft fast alles immer von 0 bis n minus 1. So, hier steht also jetzt d0 mal 2 hoch 0 plus d1 mal 2 hoch 1 plus d2 mal 2 hoch 2 und so weiter und so weiter. Ja? Dieses ist ein Algorithmus, nur eben jetzt nicht in Java geschrieben, aber ein Algorithmus, der praktisch ausrechnet, welcher numerische Wert verbirgt sich jetzt hinter so einer Zeichenfolge, hinter einer Sequenz von Bits bestehend aus Nullen und Einsen. Und das ist genau dieselbe Formel, die wir im Dezimalsystem ja auch haben, nur haben wir dann nicht 2 hoch i, sondern eben 10 hoch i. So, wenn wir also jetzt praktisch darüber reden, wir wollen den Wert einer Zahl in den Karton schreiben und wir wollen das, was im Karton steht, irgendwie zu einer Zahl wandeln. Dann haben wir jetzt gerade gelernt, wie man das, was in einem Karton liegt, was da in irgendeiner Weise physikalisch abgespeichert ist, wie man das wieder zu einem numerischen Wert macht. Indem man nämlich da einmal sozusagen diese Digits durchgeht und mit dieser Formel daraus ausrechnet, welchen Wert sie darstellen. So, jetzt machen wir mal den anderen Weg. Ich gebe Ihnen jetzt eine Zahl und wir wollen ausrechnen, welches sind denn jetzt die Digits, die zu dieser Zahl gehören. Also ich nehme jetzt einfach mal die 13, weil wir da die Lösung ja schon von kennen. Wenn Sie die Zahl 13 sehen und Sie sollen jetzt ausrechnen, welche Digits sind in der Dualzahldarstellung. Ich behaupte mal, von diesen ganzen Digits, 1 springt Ihnen sofort ins Auge. Ja, laut. Genau, also, weil es eine ungerade Zahl ist, ja, muss in dieser Dualzahlkodierung die letzte Stelle auf jeden Fall eine 1 sein. Denn die anderen Zweierpotenzen sind ja alle gerade, also da kriegen Sie irgendwie keine ungerade Zahl raus. Sie müssen also an der letzten Stelle eine 1 haben. So, und diese letzte Stelle, ob die gerade oder ungerade ist, wie kriegen Sie die raus? Womit machen wir das? Wieder mit Modulo. Ja? Das heißt also, wenn wir diese Zahl nehmen und teilen die durch 2, ja, dann kommt da raus, ist 6, Rest 1. So, und damit haben wir schon, mit dieser 1 haben wir schon die letzte Ziffer von unserer Dualzahldarstellung. So, wie kommen wir jetzt an die vorletzte ran? Ja. Wir machen jetzt mit der 6 weiter. Ja, wir machen jetzt 6 durch 2, da kommt raus, ist 3, Rest 0. Ja, das liegt jetzt einfach daran, wir müssen letztendlich von der ursprünglichen Zahl, da müssen wir herausfinden, ob da irgendwie eine 1 drin versteckt ist. Und wir müssen herausfinden, ob da eine 2 drin versteckt ist und ob da eine 4 drin versteckt ist und ob da eine 8 drin versteckt ist. Ja? Wir müssen sozusagen herausfinden, welches sind die Koeffizienten der Zweierpotenzen. Wir müssen herausfinden, welche Zweierpotenzen verbergen sich in dieser Zahl. So, das könnten wir natürlich dadurch machen, dass wir also immer schauen, ist denn da jetzt eine 1, eine 4, eine 2, eine 4, eine 8, eine 16 drin? Wir können aber auch Folgendes machen, wenn wir eben jetzt diese eine 1 entdeckt haben, ja, dann teilen wir, dann machen wir die Fragestellung, wir schauen jetzt nicht nach, ob in der 13 eine 2 verwendet wird, sondern ob in der 6, ob da die eine 1 drin versteckt ist. Das ist sie ja offenbar nicht, weil sie ja gerade ist. Deswegen kommt da, wird jetzt die 0 ausgespuckt. So, jetzt machen wir mit der 3 weiter. Ja, 3 durch 2 ist 1, Rest 1. Ja, das heißt also, da ist jetzt das nächste Digit erzeugt worden. Und dann machen wir hier nochmal einmal weiter. 1 durch 2 ist gleich 0, Rest 1. So, das heißt also, die Bits, die wir jetzt hier gefunden haben, 1, 0, 1, 1, welche Potenzen gehören jetzt an welche Digit? Ja. Ja, also wir haben die jetzt in gewisser Weise in der falschen Reihenfolge erzeugt. Wir haben die jetzt von hinten nach vorne erzeugt, weil zu diesem hier, ja, da gehört die 8 zu, da gehört die 4 zu, da gehört die 2 zu und da gehört die 1 zu. So, wenn wir den Algorithmus jetzt mal hinschreiben würden, ja, also wir haben jetzt die Zahl x, weil irgendetwas gilt, wie stellen wir jetzt fest, ob in dem x eine 1 drin versteckt ist? Haben wir ja gerade schon gesagt. Welchen Test muss ich jetzt hier machen? If, welchen Test mache ich jetzt? Ja, genau. If x modulo 2 ist gleich 0, was können wir jetzt ausspucken? IO print. Was können wir ausspucken? Eine 1. Nein, wenn es gerade ist, spucken wir eine 0 aus. Ne? So, und in dem anderen Falle, else, IO print 1. So, nachdem wir also jetzt entdeckt haben, ob da jetzt die 1 drin ist oder nicht, machen wir aber jetzt mit dem x was, um in die nächste Runde einzusteigen. Genau, wir teilen jetzt einfach x durch 2. Ja? Und dann geht das ganze Spiel von vorne los. Das heißt also, wenn wir diese Schleife hier durchlaufen, dann wird aus der 13 eine 6, aus der 6 eine 3, aus der 3 eine 1. Und wann, was ist jetzt sozusagen das Abbruchkriterium? Wann haben wir, können wir aufhören? Ja. Ja. Also solange da noch irgendwas vorhanden ist, können wir noch nachschauen, ob sich da eine Zweierpotenz drin versteckt. Und wenn wir da auf 0 runtergekommen sind, das sehen wir ja hier, dann können wir also aufhören. So, das heißt also, was jetzt im Augenblick an der Tafel steht, ist sozusagen die Argumentation zum Thema Codierung, die Sie auch schon aus der Schule kennen, und zwar für die positiven Zahlen. Ja, für die positiven ganzen Zahlen, also für die natürlichen Zahlen, haben wir jetzt sozusagen mal gesehen, wie wir aus der Zahl zu den Digits kommen, indem wir nämlich diesen kleinen Mini-Algorithmus laufen lassen. Und in der anderen Richtung müssen wir sozusagen diese Formel auswerten. Ja. Ja, ja, das hatte ich ja gerade gesagt. Also, wir mit diesem Algorithmus, das sollte uns jetzt nicht aus der Bahn werfen, mit diesem Algorithmus spucken wir die Digits, die Zeichen der Dualzahldarstellung von hinten nach vorne aus. Ja? Wenn wir sozusagen die richtige Schreibweise haben wollen, müssen wir die nochmal irgendwie beiseite tun und umkehren. Und dann, ja, aber das Entscheidende ist, dieses ist der Algorithmus, um sie herauszufinden. Das ist jetzt keine schöne Ausgabe, aber so würden wir effizient herausfinden, welche Zweierpotenzen verbergen sich in einer natürlichen Zahl. So, wenn wir uns jetzt mal anschauen, welche binäre Codierung sich denn jetzt für ein so kleinere natürliche Zahlen ergeben, ja, dann passiert ja jetzt Folgendes. Also, wie würden wir, nehmen wir mal an, wir hätten 3 Bits zur Verfügung. Nur 3 Bits. Wie sähe denn jetzt die Darstellung aus, wenn wir die Zahl 0 kodieren wollten? Was würde da dann in der Kiste sein? 3 Nullen, ja? Also, wenn wir nur eine 0, also der Wert 0 würde durch 0, 0, 0 kodiert. Ich glaube, das leuchtet ein, nicht? Und wenn wir jetzt hier 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Das sind alle Kombinationen, die wir mit 3 Bits darstellen können. Mehr kann es nicht gehen, weil die Tafel zu Ende ist. Ja, das heißt also, die zugehörigen Zahlen sind 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, und ich glaube, Ihnen leuchtet ein, wenn wir jetzt irgendwie weiterzählen wollen, dass das eben jetzt nach diesem Schema beliebig weitergehen kann. Wenn wir jetzt ein 4. Bit haben, ein 5. Bit und so weiter, dann können wir immer weiterzählen. So, welcher wichtige Teil fehlt uns aber jetzt von den ganzen Zahlen? Ja, der negative Teil. So, das ist jetzt, schauen Sie nicht ins Skript, überlegen Sie mal kurz, wie Sie das jetzt machen würden. Was wäre eine naheliegende Möglichkeit? Und dann sage ich Ihnen, das ist aber nicht gut. Ja, das ist eigentlich das, was einem sofort einfallen würde. Also, nehmen wir mal an, ich spendierte Ihnen jetzt noch ein 4. Bit. Ja, dann könnte man ja denken, ja, ist ja prima, in dieses 4. Bit schreiben wir eine 0 rein, um damit die positiven Zahlen zu kodieren. Und da schreiben wir einfach eine 1 rein, um zu sagen, du bist die entsprechende negative Zahl. Ja, das heißt also, man könnte meinen, nur mal als Beispiel, die -7, wie würde die kodiert? Genau, man könnte meinen, wenn wir einfach diesen Block hier jetzt nochmal nehmen und schreiben da jetzt hier die Einsen vor, dann hätten wir sozusagen die negativen Zahlen. Aber es stellt sich heraus, es hat 2 entscheidende Nachteile. Der eine Nachteil, den werden Sie wahrscheinlich selbst merken. Was ist mit der 0? Die 0 käme dann 2-mal vor. Ja? Wir hätten einmal diese 0, 0, 0, 0 als Kodierung. Aber wir hätten natürlich dann auch die 1, 0, 0, 0. Die würde auch die 0 darstellen. Ja? Da hätten wir also sozusagen ein Bitmuster hätten wir sozusagen verschwendet. So, aber der entscheidende Nachteil dieser Kodierung, ja? Ja, ich glaube, Sie meinen das Richtige. Also, die Kodierung, ich will sie auch gar nicht erst anschreiben, die uns so spontan einfällt, wo wir einfach vorne durch ein Bit sagen, du sollst jetzt negativ sein, die führt also zu einer umständlichen Art, wie wir jetzt die Zahlen verknüpfen. Also, wir möchten ja mit unseren Zahlen hinterher addieren und subtrahieren, und zwar sowohl positive als auch negative Zahlen, und wir möchten das mit demselben Rechenwerk tun. Wir möchten also sozusagen in Hardware einen Algorithmus haben, der irgendwie 2 ganze Zahlen verknüpft, und das soll irgendwie sowohl funktionieren für positive Zahlen als auch für negative Zahlen und auch für gemischte Zahlen. So, und die Kodierung, die ich jetzt Ihnen gerade jetzt vorstellen werde, das sogenannte Zweierkomplement, erfüllt genau diese Eigenschaft, obwohl man zunächst denkt, das ist aber jetzt eine komische Vereinbarung. Wie ist jetzt die Vereinbarung? Die Vereinbarung ist jetzt die folgende, dass wir diesen Block, den wir hier jetzt da schon stehen haben, also 1, 1, 1, ja, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Diesen Block hier, den machen wir mit Copy and Paste da drunter, ja, sagen hier vorne, du bist jetzt das Bit, welches sagt, du bist also eine negative Zahl. Das hatten wir ja eh vor. Ja? Und ganz stumpf nummerieren wir die jetzt hier in dieser Reihenfolge durch. Also das ist jetzt quasi Kraft autoritärer Willkür. Und zwar ist diese Art der Kodierung das sogenannte Zweierkomplement. Sie werden gleich sehen, warum das praktisch ist. Also, im Zweierkomplement werden die positiven Zahlen so kodiert, wie wir es alle gewohnt sind. Nämlich, wir haben von den beteiligten Zweierpotenzen haben wir jeweils die Koeffizienten. Die negativen Zahlen werden dadurch kodiert, dass wir den positiven Block einfach darunter schreiben und dann entsprechend hier durchnummerieren. Das heißt also nur mal als Beispiel, die minus 2 ist eben jetzt 1110 und die minus 3 ist 1101. So, welche Vorteile hat diese Art von Kodierung? Wir können jetzt positive und negative Zahlen nach dem gleichen Verfahren miteinander verknüpfen. Ja, also nehmen wir mal an, ich würde jetzt eine 3 und eine 5 nehmen. Ja, also die 3 ist ja diese Zahl hier. Ja, und die 2 ist diese hier. Und wenn ich die jetzt miteinander, also das ist jetzt eine 3 und das ist eine 2, wenn ich die jetzt miteinander verknüpfe, dann kann ich einfach stumpf im Kopf, 0 und 1 ist 1, 1 und 1 ist, was ist im Dualsystem, wenn wir jetzt zwei Einsen addieren, was kommt da raus? 0, aber, und einer im Sinn. Ein Übertrag, ja? 1 und 1 ergibt 0, und ein im Sinn. Wem das jetzt komisch vorkommt, allerhöchste Zeit, heute nichts anmerken lassen, nach Hause rennen, nochmal nachblättern. Ja? Addieren im Dualsystem. 1 und 0 ist 1, 0 und 0 ist 0. Das heißt, da kommt jetzt raus 0, 1, 0, 1. Und wenn wir nachschauen, 0, 1, 0, 1, das ist 5. Da haben wir mal Glück gehabt, das ist eben auch richtig. Ja? So, wir können aber auch mit demselben Algorithmus, können wir jetzt positive und negative Zahlen mischen. Ja? Also nehmen wir mal an, wir wollten 3 nehmen, 0, 0, 1, 1. Ja? Und wir wollten jetzt die minus 5 damit verknüpfen. Also entweder wollten wir jetzt 5 abziehen oder wir wollen die minus 5 addieren. Ja? Dann haben wir hier die minus 5 ist 1, 0, 1, 1. Ja? Also machen wir jetzt wieder 1 und 1 ist 0. 1 im Sinn, 1 und 1 und 1 ergibt 1, aber 1 im Sinn. 1 und 1 und 1, ja, ergibt im Dualsystem 1 und 1 noch im Sinn. 1 und 0 ergibt 1, 1 und 0 ergibt 1. Das heißt, da ist jetzt rausgekommen 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0 und das ist die minus 2. Und das ist ja auch richtig. So, jetzt können wir uns ja als erstes fragen, wie um alles in der Welt kommen wir denn jetzt an die Kodierung? Auf der positiven Seite haben wir das ja oben gerade gesehen, wie wir da hinkommen. Wir machen immer diese Division und schauen auf die Reste. So, wie kommen wir jetzt an die Kodierung beispielsweise von der minus 5? Wie kommen wir jetzt an die Kodierung von den negativen Zahlen? So, und der Algorithmus dafür ist der folgende. Wir suchen zunächst die Kodierung der positiven Zahl. Ja, also sozusagen die Idee ist, suche, also wir wollen gesucht die Kodierung für minus x. So, was machen wir? Wir suchen die Kodierung für x, wir invertieren und wir addieren 1. Was soll das heißen? Also, nehmen wir mal an, ich will die minus 5 kodieren. Was soll ich hier tun? Ich soll zunächst mal die Kodierung suchen für 5. Die Kodierung für 5, entweder schlage ich hier nach oder ich rechne sie aus, die Kodierung für 5 ist 0, 1, 0, 1. Das ist die Kodierung für 5. Jetzt soll ich die invertieren, und zwar bitweise. 1, 0, 1, 0. dann soll ich 1 drauf addieren. Ja, also hier kommt jetzt sozusagen so eine kleine 1 im Sinn da drauf und dann habe ich also 1 und 0 ist 1 und diese 1, diese 0, diese 1. Da kommt also jetzt raus 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1 und das ist tatsächlich jetzt, dieses hier ist also minus 5 im Dezimalsystem. Klar, wie es funktioniert. Also nehmen wir noch mal eine andere Zahl, nehmen wir mal irgendwie minus 6. Ja? Was müssen wir also machen, um die Kodierung von minus 6 zu finden? Wir nehmen die Kodierung von 6, 0, 1, 1, 0. Ja? Das ist also eine 6. Dann wird es invertiert, 0, 1, 0, 0, 1. Dann kommt da irgendwie eine 1 dazu. 1 und 1 ergibt 0 und 1 im Sinn. 1 und 0 ergibt 1, 0. 1, da kommt also jetzt raus 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, das ist dies hier, das ist also dann die minus 6. So, jetzt spätestens jetzt müssten eigentlich schon einige grummeln und sagen, das finde ich ja, mag ja ganz nett sein, aber da kommt ja oft auch was Falsches raus und woran merke ich eigentlich, ob das Ergebnis richtig oder falsch ist? Wann kommt da was Falsches raus? Ja, laut. Oder kleiner als minus 8. Ne? Also, nehmen wir mal an, wir würden jetzt 5 und 6 addieren. Was würde dann passieren? Wenn wir 5 und 6 addieren. Zunächst mal, kann das Ergebnis irgendwie auf 4 Stellen dargestellt werden? Kann nicht, ja, weil wir haben ja nur 4 Stellen und damit können wir, das sehen wir ja hier, da können wir von minus 8 bis plus 7 zählen und das Ergebnis ist aber eine 11, das heißt, das Ergebnis kann ja da nicht richtig sein. Ja? Das heißt, wir brauchen irgendwie einen simplen Test, um zu überprüfen, ob das, was wir da verknüpfen, ob das irgendwie richtig ist. Und dazu gibt es jetzt folgende Regel, die ich jetzt ohne den mathematischen Beweis zu führen, Ihnen einfach an die Tafel schreibe. Wir machen das folgende, wir verdoppeln das Vorzeichen-Bit, dann verknüpfen wir und wenn dann nach der Verknüpfung die beiden Vorzeichen-Bits, also diese verdoppelten, wenn die gleich sind, dann ist alles okay und wenn sie verschieden sind, dann ist falsch. Also, falls vordere Bits gleich, ja, dann ist okay, sonst ist irgendwie Fehler. Ich mache ein Beispiel. Also, verknüpfen wir mal 5 und 6. 5 ist 0, 1, 0, 1. Für die Dauer der Rechnung verdoppele ich das Vorzeichen-Bit. Das heißt, ich schreibe hier noch dieses Bit ein zweites Mal davor. Das ist nur für die Dauer der Rechnung. Jetzt nehme ich die 6. 0, 1, 1, 0 ist die 6. Ich verdoppele das Vorzeichen-Bit, dann steht da 0, 0, 1, 1, 0. So, diese 5 Bits schiebe ich jetzt ins Rechenwerk und verknüpfe. Das heißt, 0 und 1 ist 1, 1 und 0 ist 1, 1 und 1 ist 0, 1 im Sinn, 1 und 0 ergibt 1, 0 und 0 ergibt 0. Diese beiden Bits hier sind verschieden, ja, falls die vorderen beiden Bits verschieden sind, können wir jetzt sagen, nichts gut, was hier rauskommt, können wir nicht gebrauchen, weil es ist keine mit diesen 4 Bits darstellbare ganze Zahl. So, nehmen wir mal an, wir würden jetzt 5 und minus 6 verknüpfen. Ja, also 5 ist ja erstmal dieses hier. Vorzeichenbit verdoppelt, sieht so aus. 6 ist, jetzt müssen wir erstmal ausrechnen, wie sieht die minus 6 aus. Die minus 6 machen wir folgendermaßen. Wir nehmen die positive Darstellung von der 6, wir invertieren sie zu 1, 0, 0, 1. dann kommt da noch eine 1 drauf addiert und dann erhalten wir das Muster für die minus 6. Das ist 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. Also das ist hier die 5 und das ist die minus 6. Jetzt wird das Vorzeichenbit verdoppelt und jetzt können wir wieder unser Rechenwerk benutzen und die einfach stumpf addieren. Ja? 0 und 1 ergibt 1, 1 und 0 ergibt 1, 0 und 1 ergibt 1, 1 und 0 ergibt 1, 1 und 0 ergibt 1. Diese beiden Bits sind gleich, also ist das Ergebnis richtig. Wo steht das Ergebnis? Da sind die hinteren, also dieses hier, ist jetzt das Ergebnis. Ja? Diese vier Einsen sind ja die minus 1, ja? Und das ist ja auch in der Tat das, ja, was da rauskommen sollte. Ja. Ja, wobei Sie ja, also diese Tabelle ist ja jetzt nur dazu gewesen, damit Sie mal sehen, wie die Codierung aussieht. Sie würden die ja nicht explizit im Rechner speichern und dann immer dann nachgucken, sondern Sie würden ja mit dem Algorithmus, den wir da oben haben, sind Sie in der Lage, an die positiven Bits zu kommen. Und mit diesem Verfahren hier invertiere und addiere 1, kommen Sie an die negativen Bits, ja? Aber es ist eben in der Tat so, je mehr Bits Sie haben, desto größer ist der Bereich, ja, der damit dargestellt werden kann. Ja. Welches jetzt? Ja, also nochmal. Wir möchten eine positive Zahl kodieren. Das ist sozusagen die vordere Hälfte der Tabelle und das wäre der Algorithmus, der da oben steht, wo wir immer wieder durch 2 teilen und am Rest uns dann orientieren können, ob da jetzt eine 1 oder eine 0 ist. Ja, das sind also die klassischen Dualzahlen. So, jetzt möchten wir eine negative Zahl kodieren. Nur mal als Beispiel, wir möchten wissen, wie wird die minus 2 dargestellt. Ja, also gesucht, Kodierung von minus 2. So, wie ist die Vorgehensweise? Wir suchen zunächst mal die Kodierung von 2. Kodierung von 2. Die Kodierung von 2 ist 0, 0, 1, 0. Wenn ich insgesamt 4 Bits zur Verfügung habe. Das ist die 2, das ist hier die in der oberen Hälfte. So, jetzt wird invertiert. Und invertiert heißt, jede 0 wird zu einer 1, jede 0 wird zu einer 1, jede 1 wird zu einer 0, jede 0 wird zu einer 1. Das ist jetzt invertiert. Ja? So, jetzt kommt addiere 1. Und wenn wir da 1 addieren, ja, dann haben wir jetzt 1 und 1 ergibt 0, 1 im Sinn, 1 und 0 ergibt 1, 1 und hier ist ja nichts mehr, also haben wir jetzt 1, 1, 1, 0. Und 1, 1, 1, 0 ist tatsächlich die Kodierung der minus 2. Ja? Das wäre jetzt sozusagen das Verfahren, da kriegen Sie mit Sicherheit eine Übungsaufgabe zu, wo Sie jetzt zu einer negativen Zahl die Kodierung ausrechnen. Okay, so. Welche Operatoren... Welche Operatoren haben wir bei den, ja, laut und deutlich? Also 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0 ist die Kodierung für minus 2 und die hatte ich ja gesucht und ich habe begonnen mit der Kodierung von plus 2. Ja, und da ist jetzt auch tatsächlich genau das rausgekommen, was rauskommen sollte. Dieses ist jetzt die Kodierung. Das hier ist eine minus 2. Und ich habe gestartet mit der Kodierung von plus 2. So, kommen wir zu den Operatoren. Die kennen Sie alle schon. Nee, alle nicht. Welche Operatoren gibt es, wenn Sie zwei ganze Zahlen miteinander verknüpfen? Ja? Also, Sie können addieren. Sie können subtrahieren. Sie können multiplizieren. Sie können dividieren. Das dürfen Sie mit zwei ganzen Zahlen machen. Egal, ob es ein Short oder ein Byte oder ein Int oder ein Long ist. So, was haben wir sonst noch an Operatoren, mit die man zwei ganze Zahlen verknüpfen darf? Haben wir regelmäßig gehabt, mal andere hier. Ja. Die haben wir ja nicht gehabt. Da ist auch keiner vorhanden in Java. Modulo, ja? Modulo ist ein ehrenwerter Operator, wo links und rechts eine ganze Zahl stehen darf, ja? Wenn A eine ganze Zahl ist und B eine ganze Zahl ist, dann ist A modulo B ist der Rest, der bei der Ganzzahl in Division auftaucht. Ja? So, dann gibt es noch den Operator und. So ein logisches und. Was stellen Sie sich vor, wenn ich da eine ganze Zahl habe und ich habe noch eine ganze Zahl und ich sage jetzt, ihr sollt euch verunden. Was könnte das bedeuten? Ja. Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Genau. Also dies ist eine bitweise Verknüpfung der Digits in den beiden Zahlen. Da werden Sie sagen, was, wozu soll das gut sein? Für manche Probleme kann das Sinn machen, dass wir in einer ganzen Zahl so ein Bitmuster notiert haben und dieses Bitmuster wird jetzt so bitweise verknüpft. Also aus 0 und 0 wird 0, aus 0 und 1 wird auch 0, aus 1 und 0 wird auch 0 und aus 1 und 1 wird 1. Ja, und wenn ich jetzt so ein und habe, was, dann ist wer nicht weit? Ein oder, ja? Oder heißt, dass wir jetzt bitweise alle Positionen in den beiden Zahlen, ja, mit oder verknüpfen. So, was glauben Sie, wer da auch dann mitspielen möchte? Exklusiv oder, ja, das wäre dieser hier. Wäre auch möglich. Also die werden Sie jetzt in den nächsten Wochen und Monaten nicht programmieren, aber ich erwähne jetzt der Vollständigkeit halber, wenn wir jetzt die Operatoren besprechen, dass die eben auch existieren. So, und dann können Sie auch in so einem wenn A eine ganze Zahl ist, dann können Sie mit Spitze, Klammer, ja, können Sie etwas nach rechts schieben. Sie schieben das gesamte Bitmuster um 5 Einheiten nach rechts. Oder Sie schieben das gesamte Bitmuster um 5 Einheiten nach vorne. Werden Sie auch nicht benutzen. Ja? So, das waren jetzt hier binäre Operatoren. Ja, binär deswegen, weil der Operator links und rechts von sich eine ganze Zahl erwartet. So, ich behaupte, wir haben auch bereits einige unäre Operatoren kennengelernt für die ganzen Zahlen. Welche sind das? Ja, plus plus ist ein unärer Operator. Ja, wenn wir also eine ganze Zahl haben, zum Beispiel x, dann können wir sagen x plus plus und damit ist gemeint, erhöhe x um 1. Wir haben dann noch den unären Operator minus minus. Dadurch wird die ganze Zahl um 1 erniedrigt. Und dann haben wir noch einen unären Operator, den haben wir auch schon mal verwendet. Welcher ist das? Nee. Ja, okay, gut. Also wir durften auch sowas schreiben, ja, aber das ist ja jetzt wieder ein binärer Operator. Wir durften ja schreiben x plus gleich 2. Ja, den habe ich jetzt hier gar nicht aufgelistet. Nee, aber ein ganz offensichtlicher, unärer Operator, ja, negieren. Ja? Also wenn wir x haben, dann können wir auch minus x haben. Dann wird einfach die Zahl x negiert. So, das sind die Operatoren, die bei allen ganzen Zahlen, ja, egal ob byte, short, int oder long, vorhanden sind. So, jetzt ist die Frage, wie kann man denn, also was sind jetzt die sogenannten Konstantenbezeichner? Also was dürfen Sie im Java-Programm schreiben, wenn Sie einer Variable vom Typ int einen Wert zuweisen wollen? Naja, da schreiben Sie ja sowas, ne? 1, 2, 3, so in Dezimalschreibweise. Das ist ja allen bereits vertraut. Oder auch minus 123. Ja? So. Manchmal möchten Sie sich im Oktalsystem ausdrücken. Das werden Sie jetzt wahrscheinlich für unglaublich halten, aber es ist so, es gibt Leute, die reden gerne in Oktalzahlen und dann schreiben wir beispielsweise Folgendes. Was ist damit gemeint? Also, durch die führende Null sagen Sie dem Java-Compiler, Obacht, es kommt jetzt eine Oktalzahl. Wer hat Latein in der Schule gehabt? So, was vermuten Sie, was das für eine Basis ist, ein Oktalsystem? 8. Also wir sind nicht im Zehnersystem, wir sind nicht im Zweiersystem, wir sind im Achtersystem. Wie lauten die Potenzen im Oktalsystem? Welches ist das Gewicht der letzten Ziffer? Mit was wird das immer multipliziert? Ja. 1. Was ist das Gewicht der vorletzten Ziffer? Im Oktalsystem. 8. Was ist das Gewicht des vorvorletzten? Im Oktalsystem. Ja. 64. So, das heißt also, welche Zeichen können wir im Oktalsystem nur verwenden? Ja? Ja, 0 auch. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die Zeichen sind alle erlaubt. Also wenn Sie im Java eine ganze Zahl mit 0 anfangen, dann müssen Sie jetzt sich darauf einstellen, dass alles, was Sie danach verwenden, muss also sein 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, wenn wir jetzt den Wert von 0, 1, 7, 3 ausrechnen, was müssen wir also jetzt machen? 3 mal 1 plus 7 mal 8 plus 1 mal 64. Was kommt da raus? Fragen Sie Ihren Nachbarn, was kommt da raus? Ja, 123. Habe ich das nicht genial hier vorbereitet? Also 123 im Oktalsystem ist 0173. So, jetzt haben wir Fahrt aufgenommen und wagen uns an das Hexadezimalsystem. Was ist das für eine Basis? Was ist im Hexadezimalsystem die Basis? Ganz oben. Ganz oben. 16. So, was würde man in Java da schreiben müssen? Da schreibt man 0 und dann x. Und alles, was jetzt kommt, muss die Codierung im Hexadezimalsystem sein. Welche Zeichen sind erlaubt in einer Hexadezimalkodierung? Ja. Ja, also, vielleicht schreiben wir das nochmal eben auf. Im Hexadezimalsystem haben wir folgende Zeichen. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Das sind die Zeichen. Und welchen Wert haben diese Zeichen? Die haben den Wert 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Das heißt, Fangfrage, wenn Sie einfach nur F schreiben, Welche Zahl ist damit gemeint? Okay, das so spitzfindig wollte ich gar nicht sein, aber Sie haben recht. Also, wenn ich müsste ein 0xf schreiben und damit habe ich die 15. Ja, genau. So, ich schreibe aber stattdessen, ich schreibe jetzt nicht 0xf, sondern ich schreibe 0x7b. So, das letzte Zeichen wird jetzt mit welcher 16er Potenz mal genommen? Was ist sozusagen jetzt die zugehörige Potenz, die zu dem b gehört? 1. Was ist die Potenz, die zu dieser 7 gehört? 16. Und weitere kommen nicht. Ja? So, also muss ich jetzt b nehmen, aber b ist ja vom Wert her, das habe ich jetzt ziemlich schief geschrieben, oder? Das habe ich hier 9, a ist 10, b ist 11, ja? B ist 11, C ist 12, D ist 13, E ist 14, F ist 15. So, das heißt, B hat jetzt den Wert 11 und das nehme ich jetzt also mit der 1 mal, habe ich also 11. So, 7 mal 16 ist 112. Ja, und wenn ich die beiden addiere, kommt da wieder raus 123. Ja, also Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Sie gelegentlich in Oktalschreibweise oder Hexadezimalschreibweise die ganzen Zahlen notieren möchten, aber ich erwähne dies, weil das zu den Konstantenbezeichnern in Java gehört, ja, und um nochmal auf verschiedene Zahlensysteme einzugehen. Ja. Das Zehnersystem, das kennen Sie aus dem Alltag, das Dualsystem werden wir immer wieder benutzen, weil das nun mal die Sprache des Computers ist, aber wir haben auch andere Zweierpotenzen, die sich durchaus eignen und eins davon ist das Oktalsystem und das andere ist das Hexadezimalsystem. Was passiert mit dieser Schleife? Ich setze n auf 2 und mache also immer n gleich n mal 2. Also n durchläuft die Werte 4 oder vielleicht sollte ich lieber, ich mache irgendwie n ist gleich n mal n, damit es nicht ganz so einfach ist. Also ich lasse n immer quadrieren. Ja, ich fange an mit 2, dann ist 4, dann ist es 16, dann ist es 256 und so weiter. So, und dann ist hier die Bedingung, while n größer 0. Was macht diese Schleife? Ja. Ja, also die Bemerkung hört sich erstmal vernünftig an. Diese Schleife würde nicht terminieren, weil wir ja mit einem positiven n beginnen. Und jetzt wird durch diese Verknüpfung das ja immer größer und deswegen wird das ja niemals negativ werden. Wenn Sie diese Schleife in dem Java-Compiler gehen, dann wird er irgendwie nach Millisekunden aufhören. Ganz korrekt wird er terminieren. Wie kann das sein? Denken Sie mal an das, was wir vorhin hier gelernt haben. Wie kann das sein, dass diese Operation n gleich n mal n, dass die irgendwie zu was Negativem wird? Ja. Ja, da könnte man ja dann denken, dann kommt irgendwie ein Fehler, dass der Wertebereich überschritten ist. Aber der kommt nicht. Sondern was passiert da hinter den Kulissen? Wieso wird n gleich n mal n irgendwann negativ? Wo kommt das her? Ja. Also, wenn Sie praktisch ohne diesen Test zu machen, und den macht Java gar nicht, wenn Sie also gar nicht darauf achten, ob die Verknüpfung, die Sie da durchführen, ob die überhaupt Sinn macht, und Sie nehmen eine große Zahl und multiplizieren die nochmal, dann rutscht Ihnen irgendwann mal nach vorne eine 1. Und das ist natürlich eine negative Zahl. Ja? Natürlich ist das eine unsinnige Operation, aber es ist einfach in dem Java-Laufzeitsystem nicht vorgesehen, bei den ganzen Zahlen abzufangen, ob das Ergebnis einer Verknüpfung im korrekten Bereich liegt. Ja? Das ist nur eine Aufgabe, die Sie in Osnabrück lösen müssen, aber im Java-System ist das eben nicht vorgesehen. Und deswegen können da ganz sonderbare Effekte entstehen, wenn Sie mit sehr großen Zahlen hantieren. Also Sie haben jetzt irgendwie 32 Bit zur Verfügung. Von den 32 Bit arbeiten Sie immer so in dem hinteren Bereich. Aber wenn Sie irgendwann mal so weit nach vorne kommen, dass Sie auch das 29. und das 30. und das 31. Bit irgendwie unter Messer haben und irgendwie die Zahl noch größer machen, dann rutscht Ihnen ganz vorne eine 1 hin. Und diese 1 führt aber bei der Auswertung zu der Erkenntnis, ich bin negativ. Und deswegen wird diese Schleife dann tatsächlich abbrechen. Gut. So, jetzt kommen wir zu den Zahlen, die wir jetzt mit den ganzen Zahlen nicht darstellen können. Welche Zahlen haben Sie vermisst in den ersten Wochen Ihres Semesters? Ja. Ja. Kommazahlen, die haben wir vermisst. Ja? Die nennen wir also jetzt Gleitkommazahlen. Ja, also Pi beispielsweise ist ungefähr 3,1415. So etwas konnten wir bisher in Java nicht darstellen, weil wir nur ganze Zahlen hatten. Also Zahlen, die irgendwie so Stellen hinterm Komma haben, können wir bisher nicht darstellen. So, sehr große Zahlen können wir auch nicht darstellen. Also wir haben zwar Long, ja, und da haben wir irgendwie diese 2 hoch 63, was schon ziemlich viel ist. Ja, aber wenn wir zum Beispiel die Zahl der Atome im Kosmos, Zahl der Atome im All, ja, die wurden kürzlich mal nachgezählt und das sind ungefähr 10 hoch 78. Diese Zahl kriegen Sie jetzt mit Long nicht hin. Long geht gerade mal bis 10 hoch 19. So, und dann, also sehr, sehr große Zahlen können wir nicht darstellen und sehr, sehr kleine können wir auch nicht darstellen. Ja? Also wenn Sie irgendwie ein Epsilon wählen, was immer ja so unheimlich klein ist, ja, dann könnte das Epsilon ja vielleicht mal 0,00000000001 sein. Das können Sie mit Byte, Short, Long und Int auch nicht darstellen. So, wie macht jetzt Java das, dass solche Gleitkommazahlen in der Schachtel notiert werden? Das ist extrem genial. Wenn wir also eine Zahl x haben und wollen die also als Gleitkommazahl speichern, dann speichern wir zwei Zahlen ab, nämlich eine Mantisse m und einen Exponenten e. Also nehmen wir mal an, wir hätten die Zahl 12 und wollen die Zahl 12 als Gleitkommazahl abspeichern. Wie lautet, schauen Sie jetzt nicht ins Skript, wie lautet das m und das e, sodass m mal 2 hoch e gerade 12 ergibt? Ich höre mehrere Vorschläge. Ja, der erste. Also, eine Möglichkeit wäre zu sagen 3 mal 2 hoch 2, weil 12 ist 3 mal 4. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Ja. Genau, ich könnte auch sagen 6 mal 2 hoch 1. Haben wir sonst noch was? Ja. 12 mal 2 hoch 0. Ja. Gut, ich schreibe es mal auf. 12 mal 2 hoch 0. Haben wir sonst noch was? Noch einen höre ich noch. Ja, okay, interessant. Also dieser Jahrgang hat sich noch keiner verhalten. Also worauf ich warte, ist dieses hier, 1,5 mal 2 hoch 3. Also die Mantisse, gut, das hätte ich vielleicht vorhin sagen sollen, die Mantisse muss keine ganze Zahl sein. Ja, ja. Ja, also wie man es ausrechnet, wollte ich jetzt eher noch gar nicht sagen, sondern zunächst mal darauf hinweisen, es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, wie wir eine Mantisse mit einem 2-hoch-Exponent multiplizieren, um unsere Zahl zu kodieren. So, und jetzt müssen wir uns natürlich für eine entscheiden. Und für die wir uns entscheiden, das nennt man dann die normalisierte Mantisse. Die normalisierte Mantisse. Und die normalisierte Mantisse M, die liegt zwischen 1 und 2. Und wenn wir diese Festlegung gemacht haben, ja, dann gibt es nur eine Gleitkomma-Darstellung für die 12, nämlich 1,5 mal 2 hoch 3. Das heißt, wenn Sie jetzt zu einer Zahl die normalisierte Gleitkomma, also die normalisierte Mantisse suchen, was müssen Sie dann machen? Also sagen wir mal, wir würden jetzt, damit Sie ein bisschen rechnen müssen, wir nehmen mal 13,5. Schauen Sie nicht ins Skript. Sie bekommen die 13,5 und suchen jetzt einen Exponenten für die 2 hoch und eine Mantisse, sodass die Mantisse normalisiert ist. Welcher Exponent kommt jetzt nur in Frage? Welches ist sozusagen, welches sind die Zweierpotenzen, die hier drin stecken, sodass die Mantisse zwischen 1 und 2 ist? Ja. 2 hoch 3 ist also die einzige Möglichkeit, ja, dass Sie jetzt nämlich hier eine Mantisse bekommen, die zwischen 1 und 2 liegt. Also wenn Sie diese 13,5 durch 8 teilen, sind Sie auf der sicheren Seite. Wenn Sie die durch 16 teilen, durch 32 teilen oder durch 4 oder durch 2, dann merken Sie, dass die resultierende Mantisse irgendwie aus dem Ruder läuft. So, wenn Sie sich jetzt hier für die 3 entscheiden, dann ist also Ihr Exponent 2 hoch 3, dann teilen Sie 13,5 durch 8 und da kommt raus 1,6875. Das bedeutet also, die Zahl 13,5 wird jetzt zerlegt in zwei Zahlen, nämlich in eine Mantisse 1,6875 und in einen Exponenten 3. Ja? Diese zwei hier? Doch, das ist einfach festgelegt. So ist die Spezifikation. Wir suchen einen Exponenten zur Basis 2 und eine Mantisse, die zwischen 1 und 2 liegt. Und dann bildet die Mantisse und der Exponent ist jetzt die Kodierung dieser Gleitkommazahl. Wenn wir jetzt verlangt haben, dass die Mantisse immer zwischen 1 und 2 liegt, würden Sie das jetzt in diese Schachtel, würden Sie die da immer mit reinschreiben? Eine Mantisse muss ja jetzt immer mit 1 anfangen, weil die Mantisse zwischen 1 und 2 läuft. Ja? Genau, also wenn wir jetzt wissen, wir reden immer nur von normalisierten Mantissen, ja, dann können wir natürlich auch einfach nur diesen Teil hier abspeichern und uns immer dazu denken, wenn dann hinterher der Wert ausgerechnet wird, dass die in Wirklichkeit aber noch vorne eine 1 braucht. Dieses hier nennen wir also jetzt die reduzierte Mantisse. Ja? Das heißt also, die reduzierte Mantisse F ist also die normale Mantisse und dann ziehen wir davon 1 ab. So, jetzt fragen wir uns als nächstes, wie würden Sie denn diese 3 in der Schublade kodieren? Da bietet sich ja etwas an, was wir gelernt haben. Wie würde man diese drei in der Schublade, die also jetzt die Gleitkommazahl aufnehmen soll, kodieren? Da, links, das Zweierkomplement, so wie wir Binärzahlen darstellen, so würden wir den Exponenten kodieren. Ja, das können wir schon. So, jetzt ist die Frage, wie kodieren wir denn jetzt 0,6875? Wie sind im Dezimalsystem die Potenzen, die zu diesen vier Ziffern gehören? Welche Potenz gehört zu der 6 hier? Ja, nee, wir sind im Dezimalsystem. Wir sind, dies ist eine 0,6875. Diese 6 hat welche Wertigkeit? Im Dezimalsystem. Ja, also ich würde sagen ein Zehntel. Was hat diese 8 für eine Wertigkeit? Ein Hundertstel. Dann kommt ein Tausendstel. Und so weiter. So, wie ist das Ganze jetzt im Dualsystem? Also wenn wir jetzt beispielsweise 0,1011 dahin schreiben, welche Gewichte hängen im Dualsystem an den einzelnen Digits? Welches Gewicht hängt hier an der ersten 1? 1,5. Welches Gewicht hängt an dieser 0? Ein Viertel, ein Achtel, ein Sechzehntel. So, das heißt, im allgemeinen Fall ist ja jetzt Folgendes. Der Wert, ja, von 0,d-1, d-2 und so weiter bis d-k ist jetzt welche Summe? Das sind jetzt alles die Digits, die hinterm Komma stehen. Und das sind jetzt alles Digits im Dualsystem. Die sind entweder 1 oder 0. Und wie rechne ich jetzt den Wert von dieser Gleitkommazahl aus, die jetzt im Zweiersystem notiert ist? Ja. Also, DI, das ist das, was da jeweils steht, wird multipliziert mit, was haben Sie gesagt? Nee, ist viel einfacher. Ja, also ich lasse jetzt mal hier, also I läuft doch jetzt beginnend von minus 1, ja, bis minus K. So, und womit muss ich jetzt DI mal nehmen? Mit 2 hoch i. Merken Sie was? Fällt Ihnen was auf? Das ist doch irgendwie großartig, oder? Gucken Sie mal hier in diese Formel. Und gucken Sie mal die Formel, die wir vorhin hatten. Da oben steht sie. DI mal 2 hoch i, DI mal 2 hoch i. Dieselbe Formel funktioniert auch hinterm Komma. Ja? Weil wenn der Index hier ins Negative läuft, dann sind dies nicht mehr die Zweierpotenzen 1, 2, 4, 8, 16, sondern sind die Zweierpotenzen 1,5, 1 Viertel, 1 Achtel, 1 Sechzehntel und so weiter. Ja? So, jetzt ist die Frage, wir haben also jetzt unsere Digits, oder besser gesagt, wir haben unsere reduzierte Mantisse, 0, was hatten wir, wo steht sie hier, 6875. Und jetzt ist die Frage, wie finden wir jetzt also die Koeffizienten der Zweierpotenzen, die zu diesem Dezimal, zu dieser Dezimalzahl gehören? Was müssten wir in gewisser Weise herausfinden, wenn damit hinterm Komma als erstes eine 1 ist, was müsste dann in dieser Dezimalzahl versteckt sein? Also vorhin hatten wir eine Zahl, sagen wir mal 13, und versuchten herauszufinden, ist in der 13 die 1, die 2, die 4, die 8 und so weiter drin versteckt. Jetzt müssen wir von dieser Zahl herausfinden, ist da ein Halb, ein Viertel, ein Achtel, ein Sechzehntel drin versteckt. Was könnte man machen? Ist da zum Beispiel ein Halb drin versteckt? Ja? Richtig. Also wir könnten jetzt gucken, passt da eine 0,5 rein? Und anschließend gucken wir, ob in dem Rest die 0,25 reinpasst und so weiter. Aber was wir stattdessen machen, ist das Folgende. Wir multiplizieren diese Zahl mit 2 und wenn die größer gleich 1 wird, dann war da diese Halb, ein Halb drin. Ja? Also wir nehmen sie jetzt mit 2 mal. 5 mal 2, da kommt hier eine 1 hin, dann haben wir hier 15, dann haben wir hier 17, dann haben wir 13. So, das bedeutet also, durch die Multiplikation mit 2 ist hier vorne eine 1 aufgetaucht, was ein Zeichen dafür ist, dass in dieser Sequenz mindestens eine 0,5 drin versteckt war. So, jetzt können wir natürlich diese 1 wegnehmen und schauen jetzt nach, ist denn in dieser Sequenz, also wir machen jetzt dasselbe nochmal und wir verdoppeln die jetzt auch wieder. 0, 10, 15, 7 und da vorne kommt jetzt eine 0 hin. Das heißt also, da war offenbar jetzt keine, ich hatte sie vorhin ja schon mal hingeschrieben, ein Viertel war da offenbar jetzt nicht drin versteckt. Also in dieser 0,6875 war offenbar eine 0,5 drin, aber eine 0,25 war nicht drin. Sonst wären wir hier über die 1 rausgeschossen. So, jetzt machen wir das wieder. 0, 0, 10, 15. Aha, offenbar haben wir jetzt hier wieder die 1 überschritten. Die können wir uns dann merken und beim letzten Mal kommt also wieder eine 1. So, das heißt also, die Ziffern hinterm Komma sind 1, 0, 1, 1. So, da mache ich jetzt auch wieder den Algorithmus, so ähnlich wie vorhin. Ja, also ich fange ja praktisch an mit der reduzierten Mantisse, indem ich die Mantisse nehme und ziehe davon 1,0 ab. Und dann mache ich jetzt insgesamt k mal. Vor k gleich 0, vor i gleich 0, i kleiner k, i plus plus, mache ich jetzt was? Ich multipliziere das f mit 2, f ist gleich f mal 2, und wenn jetzt dieses f größer gleich 1 ist, if f größer gleich, nicht 1, größer gleich größer gleich 1 ist, dann spucken wir eine 1 aus, io print 1, und wir teilen aber, wir ziehen dann aber von dem f dieses 1 ab, und in dem anderen Falle spucken wir eine 0 aus, io print 0. So, das ist jetzt der Algorithmus, der aus der reduzierten Mantisse durch fortwährendes Verdoppeln herausfindet, wie sind die Digits. So, jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt unsere 13,5 nehmen und wir haben in Java den Datentyp Float. Der Datentyp Float hat jetzt folgenden Aufbau. Der hat jetzt ein Zeichen, ein Digit fürs Vorzeichen und dann hat er insgesamt 8 für den Exponenten. Und dann hat er 23 für die Mantisse. So, und wir wollen jetzt mal uns das Muster anschauen, um 13,5 in der Gleitkommazahl Darstellung für Float darzustellen. Also zunächst mal, 13,5 ist positiv, da kommt hier also einfach eine 0 rein. Wie war jetzt für 13,5 in der Gleitkomma-Darstellung der Exponent? Was hatte vorhin unser Nachdenken ergeben? Wie lautete der Exponent für 13,5? Ja, 3. Welche Kodierung wählen wir jetzt für die ganze Zahl 3? Da wählen wir das Zweierkomplement. Das heißt, wie sehen diese 8 Digits hier aus? Ja? Genau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So sähe jetzt im Karton dieses Pattern aus, welches den Exponenten darstellt. Was haben wir vorhin ausgerechnet für die Mantisse? Oder besser gesagt, wie sehen die Digits der reduzierten Mantisse aus? Eine andere. Wie sehen jetzt die Digits der reduzierten Mantisse aus, von links nach rechts? Ja. Richtig. Genau. 1, 0, 1, 1. Ja. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Wenn Sie also jetzt einen Karton nehmen von einer Gleitkommazahl, Float, und würden da irgendwie mit der Lupe reinschauen, dann würden Sie feststellen, da steht eine 0, dann stellen da diese Bits und dann stellen dann diese Bits. Ja, und der Wert, der damit gemeint ist, ist 1, weil das ist ja die reduzierte Mantisse, da müssen wir uns immer noch die 1 vordenken, ist 1, dieses Gedöns mal 2 hoch diesem Gedöns. Das wäre jetzt die 13,5. Ja? Was vermuten Sie? Wir müssen jetzt irgendwie eine Vereinbarung treffen, welches das unendlich darstellt. Wie würden Sie die Bitmuster wählen, um zu sagen, nach der IEEE bla 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 und so weiter Spezifikation legen wir jetzt fest, für alle Zeiten plus unendlich kodieren wir jetzt wie folgt. Wie würden Sie jetzt plus unendlich kodieren? Plus unendlich kodiert man wie folgt, man nimmt also den größten Exponenten, den man sich denken kann. Was ist der größte Exponent? Wie sieht das Muster aus? Alles 0? Alle 1? Warum ist alle 1 nicht richtig? Da ist eine negative Zahl. Also was ist die größte positive Zahl, die wir in diesen Achterblock reinkriegen? Ja. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das hier wäre jetzt ein Plus unendlich. Was in der Mantisse steht, ist jetzt völlig egal. Das ist der größte Exponent und der ist jetzt einfach dafür reserviert, ja, dass wir das Plus unendlich ausdrücken wollen. Ja. Ja, Moment, Sie dürfen jetzt hier keine numerische Verknüpfung machen. Dies ist einfach eine Festlegung. Das heißt, wenn zur Laufzeit das Java-System feststellt, dass in dem Teil, der für den Exponenten zuständig ist, wenn da dieses Muster drin ist, dann ist das Ganze für ihn unendlich. Und mit unendlich kann er auch rechnen. Ja? 42 plus unendlich ist unendlich. Unendlich mal unendlich ist auch wieder unendlich. Ja, also bei Gleitkommazahlen können wir also im Gegensatz zu den Overflow, den wir vorhin hatten, können wir mit unendlich weiterrechnen. Wie würden Sie denn jetzt die 0 kodieren? Da würden wir ja jetzt in den Exponenten was reintun, was so klein ist, wie es irgendwie geht. Was ist denn das Negativste oder das Niedrigste, was sozusagen in den Exponenten reinpasst? Ja. Alles einzeln, ja, sozusagen, also da werden wir die positive 0 sähe dann so aus, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist jetzt die Null. So, jetzt, was glauben Sie, was denn die größte Zahl ist? Die größte Zahl, das muss jetzt ein Exponent sein, der nicht schon vergeben ist, der so groß ist, wie es irgendwie geht, und dann platzieren wir da noch eine möglichst große Mantisse hinter. Also, was ist der größte Exponent, der erlaubt ist? Richtig. Also, der größte Exponent sähe so aus: vorne eine 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und hinten eine 0. Denn hinten eine 1, die ist ja schon, der ist ja schon reserviert für das Unendlich. Also, die größte Zahl muss auf jeden Fall einen Exponenten haben, der sieht so aus. Und wie sieht jetzt die Mantisse aus zu dem? Die Mantisse kann ich jetzt auch noch mal ein bisschen mithelfen, damit die ganze Zahl möglichst groß wird. Wie sieht jetzt die Mantisse aus, damit die möglichst groß ist? Alles Einsen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. So, jetzt ist die Frage, welche Zahl ist denn damit gemeint? Wie jetzt im Dezimalsystem. Was ist das jetzt für eine Zahl? Was steht hier? 2 hoch, was ist das jetzt für eine Zahl? Und was ist das? Weiß es jemand? Was hier steht, ist 2 hoch 126. Ja, also 127 hätten wir, wenn wir dieses Muster hier hätten. Ja, da können wir bis 127 zählen. Aber da wir ja eine 1 wegnehmen müssen, weil die reserviert ist, kommen wir jetzt hier bis 126. Das heißt, 2 hoch Exponent, 2 hoch 126 trägt also jetzt hier der Exponent bei. Das wird nochmal multipliziert. Welcher Wert entsteht denn hierdurch? Welcher Wert entsteht jetzt dadurch? Wir multiplizieren hier jetzt noch eine Mantisse an diese 2 hoch 126 dran. Und zwar, wer wird da jetzt dran multipliziert? So wie die hier steht, ist es erstmal welche Zahl? Was hat der hier für eine Wertigkeit? Ein Halb, ein Viertel, ein Achtel, ein Sechzehntel und so weiter. Wenn Sie das alles aufaddieren, kommen Sie zu? 2? Nein? Zimminaren 1. Aber es handelt sich um die reduzierte Mantisse. Das heißt, die Bedeutung, wer muss hier jetzt dran multipliziert werden? Ein Wert, der sehr nah an 2 ist. Ja? Das heißt also, was hier steht, ist ungefähr 2 hoch 126 mal 2. Das ist also 2 hoch 127. Das ist jetzt die größte Zahl, die wir mit Flow darstellen können. So, wenn wir jetzt wissen wollen, was das im Zehnersystem ist, 10 hoch was, was müssen wir dann, wie rechnen wir sowas um? Also, eine simple Regel, 2 hoch 10 ist gleich 1024, ist ungefähr 1000 und das ist aber genau 10 hoch 3. Wem das jetzt komisch vorkommt, heute Abend sofort nachlesen. 2 hoch 10 ist offenbar ungefähr 10 hoch 3. Wie verhalten sich also die Exponenten einer Darstellung zur Basis 2 und einer Darstellung zur Basis 10 zueinander? Wie kommt man von dem einen Exponenten zu dem anderen? Ja. Ja, also ich muss sozusagen diesen hier, ja, muss ich mit 0,3 mal nehmen, ja. Dann komme ich zu dem hier. Das heißt also, wenn ich die 127 mal 0,3 nehme, dann kommt daraus 38. So, das bedeutet also, die größte Zahl, die Sie mit einer Float in Java darstellen können, ist ungefähr 10 hoch 38. Ja, aber nicht alle Zahlen in Float in diesem Intervall sind jetzt darstellbar. Da sind große Lücken dazwischen. Ja? Schauen wir uns dann morgen an. Also, Zweierkomplement sollte verstanden sein und das Prinzip von Gleitkommazahlen. Wir sehen uns morgen.